Guten Tag und ganz herzlich willkommen zu unserem dritten Podcast von Dressurstudien Pferd zum Pferd. Heute habe ich das Vergnügen, dass mir quasi gegenüber sitzt Regina Johansen. Hallo Regina.
Danke, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Regina, du bist Ausbilderin und wir haben dich auch für unser aktuelles Heft interviewt, unser aktuelles Heft, das Praxisheft Übungsreihen für jeden Tag. Und du hast uns dort, wie viele andere Ausbilder auch, zwei Übungen vorgestellt, einmal für die Lösungsphase und einmal für die Arbeitsphase. Bevor wir auf die jetzt eingehen, Regina, erzähl bitte ein bisschen von dir. Welche Ausbildung hast du, welches Konzept verfolgst du?
Ja, also ich bin Jahrgang 69 und mache das mit den Pferden schon mein ganzes Leben lang. Mit 8 Jahren habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, bin auch gleich auf Großpferden eingestiegen, wollte gar nicht mit Ponys was machen, kann ich im Nachhinein gar nicht verstehen, weil das unheimlich spaßig war für meine Umgebung eigentlich, mit Ponys zu arbeiten. Aber wie man es dann hingelegt bekommt, bin also schnell in einen Reitverein gekommen, diese klassische Reitschulschiene auch gemacht und hinterherreiten, Abteilungsreiten. Hab dann nach und nach diese ganzen Scheinchen gemacht mit, damals gab es noch den Reiterpass und die Abzeichen, das Reitabzeichen für Turnier. Bin so ein bisschen Turnier auch geritten, habe aber nicht wirklich Spaß dabei gehabt, weil ich immer dachte, die Pferde, denen geht das nicht so ganz so schön dabei. Zumindest auf den Dorfturnieren nicht. Und dann habe ich Herrn Beck-Breusetter kennengelernt und bin dann da eigentlich durch eine sehr gute Schule gegangen und habe das auch sehr intensiv aufgenommen, kann man sagen. In der jugendlichen Zeit ist man da ja wie so ein Schwamm und saugt auch diese stilistischen Merkmale auf, dass man eben nichts auf den Fußboden legt, alles in den Händen hält und was so ein alter Reitmeister, der 2 Weltkriege mitgemacht hat, eben so von seinen Schülern auch verlangt.
Also das heißt, das hatte noch ganz viel mit Disziplin und Ordnung zu tun?
Ja, mit sehr viel Ordnung. Also Zopf machen, nicht Haare offen lassen, immer lange Ärmel, Reitstiefelhose. Also nichts irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, freizeitmäßig. Obwohl es in der Freizeit passierte, war es nicht. Aber es war schön. Also es war für mich nicht schlimm. Es hatte sehr viel auch mit Disziplin zum Pferd und mit Würde und Respekt mit dem Pferd zu tun. Dass man eben auch nicht nur ordnungsgemäß gekleidet zum Reitlehrer, zum Unterricht gekommen ist, sondern eben auch bei den Pferden, wenn man gearbeitet hat, nicht mit zerschlissenen Klamotten rumgelaufen ist. Wobei es immer schwierig wurde, weil die waren natürlich schnell mal schmutzig und kaputt.
Ist das etwas, wo du vom Gefühl her sagen würdest, das hat sich verändert in der Einstellung der Reiter? Diese, ich sag mal, Disziplin, Ordnung und sowas, das ist ja nicht gerade hip, das ist ja nichts, wonach die Leute schreien, oder sehe ich das zu kurz?
Ich glaube schon, dass sich das verändert hat, aber es muss nicht zum Negativen sein. Weil ich muss sagen, es ist schon persönlichkeitsformend, wenn man in so eine Schablone reingedrückt wird, wo man eben gewisse Sachen machen muss und machen darf. Und vielleicht sind die auch gar nicht so gefährlich oder auch gar nicht so schlecht, wenn man das jetzt mal ein bisschen ausprobieren möchte. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich kein Problem davon habe, wenn jemand mit offenen Haaren reitet. Und ich kann trotzdem noch die Silhouette sehen, um zu beurteilen, ob er jetzt gerade sitzt, einen Rücken krumm macht oder sowas. Da bin ich jetzt lockerer. Und ich sage mir auch, es kann auch einer mit Chaps und Jodhpur-Stiefeln reiten und muss jetzt nicht unbedingt Stiefel anhaben oder eine Jodhpur-Hose anziehen. Das ist jetzt auch nicht so ganz so krass, aber ich habe es damals halt so empfunden. Und ich habe es auch gemacht.
Und wie sah danach dein reiterlicher Weg aus?
Ich habe dann auch viel mit anderen Ausbildern zusammengearbeitet oder habe eben auch da gelernt und Kontakt aufgenommen, weil ich wollte eigentlich bei Herrn Beck eine Lehre machen. Und er hat auch gesagt, er würde mich als Lehrling auch nehmen. Ich müsste allerdings 4 Jahre machen, weil seine Reithalle 20 cm zu kurz war oder 10 cm zu kurz war. Irgendwas war da. Und er hat mir dann empfohlen, ich sollte lieber den Trainerschein machen und dann nochmal andere Ausbilder halt angucken und mich da auch weiterbilden. Das habe ich dann auch gemacht.
Und welche Ausbilder haben dich noch besonders geprägt oder sind dir, sagen wir mal, stark in Erinnerung geblieben?
Also für mich war es schon ziemlich intensiv, mit Ben Brandrup zusammenzuarbeiten oder auch von ihm zu lernen. Hatte auch mein Pferd da eine kurze Zeit lang stehen, habe auch meinen Hengst dort kennengelernt, den ich dann übernommen hatte und mitgenommen habe. Und mich hat das schon sehr beeindruckt, den geraden, straighten Weg, den er gegangen ist oder immer noch geht und trotzdem beweglich ist und trotzdem auch immer heutzutage auch noch in der Situation ist, Sachen aufzunehmen und anders zu machen, die er vielleicht früher nicht so gemacht hat. Oder auch Fehler einzusehen, die er gemacht hat. Oder Entwicklungen, es sind ja nicht unbedingt Fehler. Es sind ja auch Entwicklungen, die man macht, wo man sagt, das würde ich heute nicht nochmal so machen. Und das begleitet mich immer so ein bisschen nach wie vor. Also ich beobachte immer, was die akademischen Reiter so machen. Und ich bin ja immer wieder nach wie vor sehr interessiert daran, weil er sehr tolerant eben auch ist in seinem Bereich, in dem er arbeitet.
Und was machst du heute? Du gibst Unterricht. Wo gibst du Unterricht?
Genau, ich bin als mobile Reitlehrerin unterwegs und habe mein eigenes Konzept, was ich verfolge, was aber keine neue Reitlehre in dem Sinne ist, sondern es beinhaltet natürlich meine gesamten Erfahrungen, die ich gemacht habe im Laufe der letzten 20 Jahre, und habe da ein sehr gutes Konzept entwickelt, auf Mensch und Tier einzugehen, weil natürlich nicht das Pferd das Thema oftmals ist, sondern der Mensch, der da drauf sitzt. Und wenn ich dem Pferd helfen möchte, dann muss ich halt den Menschen erreichen können. Und das hat Herr Beck mir halt schon von klein auf beigebracht. Du musst nicht die Pferde lieben, die liebst du sowieso, sondern den Menschen.
Denn verrat uns aber, bevor wir weiter darüber reden, erst nochmal, wie heißt denn dein Konzept?
Mein Konzept heißt The Easy Way. Es ist nämlich einfach. Es ist einfach, Dinge zu tun. Von leicht hat keiner was gesagt. Also es ist schon so, dass man.
Ja, wie? Das musst du uns jetzt erklären. Es ist einfach, aber von leicht war nie die Rede.
Ja, wenn man jetzt gleich mal auf das Heft eingeht, wo wir ja eine Übung von mir auch drin haben, dann sieht man bei mir zum Beispiel diese Kreise in den Ecken, wo jemand sagt, ja, und was ist jetzt, das ist jetzt Dolles da dran? Ein Kreis in der Ecke rein ist ja nichts Schlimmes oder nichts Spannendes oder nichts Schwieriges oder so. Was soll das bringen? Aber letztendlich sind sowas Dinge, die für Pferd und Mensch doch, wenn man es richtig macht, im Biegen und Stellen und wieder gerade ausführen mit leichter Stellung, schon einen Schwierigkeitsgrad beinhaltet, der im ersten Moment, wenn man ihn anguckt, gar nicht so offensichtlich ist. Also leicht die Aufgabe, aber die Ausführung zu machen, kann dann schon schwierig werden.
Ja, dann lass uns direkt zu unserem Heft springen. Und zwar in der Lösungsphase arbeitest du mit Pylonen. Du hast eine 40er-Halle abgetrennt in der Mitte, sag ich mal. Jetzt ohne Hilfsmittel, sondern nur rein für den Kopf. Und auf dem unteren Viereck, in Anführungsstrichen, reitet man in jeder Ecke eine Volte. Du hast gerade gesagt, sieht
Richtig.
leicht aus, aber jeder, der mal versucht hat, einen Zirkel tatsächlich kreisrund zu reiten, wird vermutlich nicht sagen, oh, das ist jetzt aber einfach, weil man ja auf relativ kurzer Distanz viermal sein Pferd korrekt stellen und biegen muss.
Genau. Aber viele meinen, dass es einfach ist. Und ich merke das dann immer daran, wenn ich mit Leuten Unterricht mache und da gucken welche zu und versuchen das dann nachzuvollziehen und beschweren sich dann bei dem Schüler, der bei mir war, das geht ja gar nicht. Bringt ja nichts. Ja, sag ich, das muss natürlich schon ein bisschen mit Plan gemacht werden auch. Deswegen sage ich, wenn man so hingemalt sieht, dann wirkt es einfach, in jeder Ecke einen Kringel zu drehen. Aber wie man den dreht und was man dann tun kann, um dem Pferd es nett zu machen, dass es auf der Geraden auch wirklich an den äußeren Hilfen steht und nicht an die Wand drückt, das ist dann eben schon das Tun auch im Rahmen dieser Volten.
Denn erklär uns bitte, warum du diese Übung ausgewählt hast für unser Heft, warum die aus deiner Sicht so wichtig und so wertvoll ist. Was ist das Ziel von dieser Übung?
Also für mich ist es besonders wertvoll, weil ich dem Pferd erstmal nur einen kleineren Bereich der Halle offeriere. Ich gehe nicht gleich ganz auf das Ganze, sondern ich mache nur auf dem Quadrat etwas. Und wenn man weiß, dass Pferde zwei Sachen haben, die sie nicht gerne tun, nämlich im Kreis laufen und an der Wand längs, dann bleibt uns nicht viel übrig in der Reithalle, als das zu tun, weil wir müssen halt immer wieder abwenden und wir müssen uns an der Wand längs orientieren. Sonst würde man ja mit 2,0 Promille in der Mitte rumeiern. Das macht dann auch keinen Spaß. Also es ist schon sinnvoll, man gibt es planvoll vor und ich mache ja die ersten Bereiche immer am Boden. Also das, was wir jetzt hier haben, ist ja schon geritten und ich versuche immer meine Arbeitseinheiten so einzuteilen, dass ich nicht den gesamten Bereich am Reiten mache, sondern viel am Boden vorbereite und das dann von oben auswerte. Und zwar immer.
Wie ist so der Anteil von der Bodenarbeit zum Reiten in deinen Unterrichtseinheiten?
Also man kann davon ausgehen, dass ich mindestens 10 Minuten, Viertelstunde am Anfang am Boden arbeite. Und dann eben eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde Maximum von oben. Und dann nochmal eine ausleitende Phase habe, wo man dann entweder nochmal am Boden etwas Spielerisches macht, wie zum Beispiel einige Schüler von mir, die lassen die Pferde was apportieren und dann sammeln wir halt die gesamten Hütchen wieder ein oder was wir dann auf dem Boden liegen haben, machen wir nochmal spielerisch oder gehen nochmal seitwärts an Themen ran, die vielleicht von oben nicht so gut gelungen sind, sodass das eine Ausklangsituation wird und nicht Schluss und Keks und weg.
Das heißt, so eine Unterrichtseinheit bei dir ist dann 40, 50 Minuten oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also ich nehme immer eine Stunde in Anspruch, aber das Pferd läuft jetzt nicht eine ganze Stunde rum, sondern man ist dann noch viel am Sprechen und am Vorbereiten. Also ich gebe den Schülern immer eine Aussicht, was ich mir vorgenommen habe, was wir machen wollen und dann schauen wir, wie weit wir kommen.
So, jetzt haben wir ja gerade gesagt, wir haben hier quasi ein Quadrat in der Halle unterteilt. Aber was machst du denn, wenn du ein richtig großes Pferd hast, dem das einfach so schwer fällt, auf so kurzen Abständen die Volten zu reiten?
Habe ich bisher ehrlich gesagt noch nicht gehabt. Also nicht, weil ich keine großen Pferde hatte, sondern weil es tatsächlich geht. Man macht die Volten natürlich nicht so klein dann, sondern du machst die Volte so groß wie nötig, aber so klein wie möglich. Und in dem Moment, wo du merkst, das geht jetzt nicht, du wendest an der Ecke ab und eierst, also driftest, die eiern ist das ja nicht, man driftet immer weiter raus, dann nimmt man halt diesen großen Radius, bis ich merke, ich habe auch wirklich einen Kreis. Und da kann ich die Pylonen ja auch verstellen, wenn ich sowas habe. Oder ich richte das so ein, dass ich nur in jeder zweiten Ecke erstmal eine Volte anstrebe.
Damit der Reiter mehr Zeit hat, sich selber auch zu sammeln, ne? Das ist wahrscheinlich das
Genau.
größere Problem, oder? Die Reaktionsfähigkeit des Reiters, oder spielt das nicht so eine Rolle?
Es ist ganz spannend zu sehen. Manchmal ist es ja so, dass das Pferd auch den Reiter runterfährt, weil das ist oft so, dass Pferde, die ein bisschen langsamer erscheinen, relativ aktive Reiter haben, um es mal freundlich auszudrücken, die immer schon fünf, sechs Informationen abgegeben haben und das Pferd konnte nicht mal auf die erste reagieren. Und dann sagte sich, bevor der da oben runterfällt bei dem Gezappel, bleibe ich lieber stehen und warte, bis Hilfe kommt, was ja auch gut ist in dem Fall. Und dann kann man aber den Leuten auch ein bisschen helfen und sagen, Mensch, mach doch mal ein bisschen langsamer. Der macht eigentlich. Und der wird auch nicht schneller, wenn du hektischer wirst. Und das ist ein schöner Prozess, den man bei diesen Volten eben auch gut üben kann, dass man an seiner eigenen Körperhaltung erstmal bastelt und überlegt, habe ich wirklich meine innere Schulter auch zurückgedreht? Habe ich sie auch wieder zurück nach vorne gedreht, wenn es wieder geradeaus geht? Was machen meine Hände? Ist das Zusammenspiel so, dass es wirklich hilfreich ist? Oder hänge ich als Rechtshänder immer nur am rechten Zügel und der linke hängt durch und ich habe gar kein Geländer außen gewährleistet? Da ist so eine Übung sehr hilfreich, weil das Pferd recht schnell versteht, ach so, in jeder Ecke ein Kringel, das kriege ich geregelt um diesen Dödel da. Und ansonsten kann der Reiter da oben dann anfangen, mal ein bisschen Feinarbeit zu leisten.
Wie gehst du denn vor, wenn du siehst, dass das Pferd immer auf die innere Schulter fällt?
Das hat ja viel mit dem Abwenden zu tun. Also für mich ist es dann so, dass ich davon ausgehe, natürlich hat das Pferd auch ein Thema, im inneren Hinterfuß die Last zu halten. Es hat ja auch ein Spiel- und Standbein wie wir Menschen. Und wir müssen dann gucken, dass wir die Schulter so stabil geregelt bekommen, dass der Kopf und Hals sich von den Schultern lösen können. Und das ist eben eine Paradeübung dafür, dass ich eben immer wieder abwende und wieder geradeaus leite. Denn wenn der Kopf und Hals sich nach zur Seite ablöst, dann habe ich eigentlich immer das innere Hinterbein mit im Fokus, weil es ja den kürzeren Weg hat. Und auf die Entlastung nach geradeaus habe ich dann die Möglichkeit, dem Pferd zu signalisieren, da wo du Druck hattest die ganze Zeit, da kannst du auch abfedern, nämlich nach vorne geradeaus.
Wenn wir uns jetzt diese Übung ansehen, wie oft reitest du die?
Also ich sage mal einmal rum und dann Handwechsel. Also 4 Volten und dann Handwechsel machen.
Und dann nochmal die 4 Volten oder erstmal wieder was ganz anderes, damit das Pferd wieder mal ein bisschen geradeaus gucken kann? Oder wie handhabst du das?
Das kommt darauf an, was man dann auch möchte. Also in dem Moment, wo ich das jetzt als Lösephase habe, habe ich ja auch gleich diesen Bereich der Reitbahn abgetastet sozusagen. Und ich würde mich dann mit dem anderen Bereich beschäftigen. Dass ich sage, ich verlagere jetzt dieses Quadrat auf den anderen Bereich, weil bei F, A und K sieht es ja vielleicht dann gerade anders aus, wenn man jetzt von der Zeichnung ausgeht. Oder ich nehme es auf die ganze Bahn auch. Und dann kann man an den langen Seiten nämlich das Zügel aus der Hand kauen mit dazu nehmen.
Und so nochmal die Dehnungsbereitschaft abfragen.
Genau, zum Beispiel. Also ob überhaupt die Lösung, ob das was gebracht hat auch. Ne? Das macht man aber auch auf den Wegen. Von Volte zu Volte fragt das Pferd sowieso schon an, ob es mal kurz runter darf. Und dann entscheiden wir gemeinsam, wenn die beiden Menschen, die da mit dem Pferd zu tun haben, macht das jetzt Sinn oder halten wir den Spannungsbogen einfach mal für die Volten und machen dann lieber eine Pause und lassen es einmal komplett auf dem Quadrat außen rum gehen ohne die Volten.
Bei welchem Pferd würdest du denn sagen, der soll jetzt bitte mal den Spannungsbogen halten? Und bei welchem Pferd würdest du sagen, der darf jetzt zwischen den Volten auch in die Dehnungshaltung gehen?
Bei Pferden, die sowieso schon ein bisschen länger brauchen, bis sie angehen. Also ich sage jetzt mal nicht, dass man jetzt eine Rasse über den Kamm scheren möchte, aber ich habe bei den Haflingern immer so das Gefühl, die sind zwar unheimlich lernbereit und auch sehr aktiv, aber in der Umsetzung gibt es Modelle, gerade vom alten Schlag, für diese kräftigeren Typen, die brauchen ein bisschen länger. Und wenn man denen einfach 3 Sekunden länger Zeit lässt, dann sind die auch besser dabei und dann fragen sie auch mal an, ob sie was machen können. Weil mein Konzept lebt auch davon, dass man dem Pferd auch die Möglichkeit gibt zu sagen, das macht mir Spaß oder nicht. Den Spannungsbogen halten heißt jetzt nicht zu sagen, wenn der sagt, ich kann nicht mehr, ist mir doch egal, mach weiter, sondern den Spannungsbogen zu halten, über einen gewissen Level über wegzukommen, wo das Pferd schon vielleicht von vornherein sagt, ich brauche jetzt einen Keks oder ich bin müde oder so, sagt, doch, das passt so. Komm, das schaffen wir, wir machen noch eine Volte und dann ist gut. Und dann können wir auch eine Standpause machen. Also dieses ganze Konzept lebt wirklich sehr vom Miteinander.
Okay, und bei welchen Pferden würdest du sagen, okay, der darf jetzt aber mal in die Dehnung gehen zwischendrin?
Also die Pferde, die jetzt ziemlich aktiv sind und sich sehr viel beizäumen und sehr eng werden schon, gerade wenn man eine Volte macht und eine Stellung und Biegung abverlangt, gibt es welche, die verkrabbeln sich überall hin. Dann sollte man schon mal sehen, dass man nur in jeder zweiten Ecke eine Volte macht, sonst kriegen die so eine aufgekropfte Haltung und der Rücken wird fest. Und da lasse ich sie halt strecken dann.
So, dann gehen wir mal von der Lösungsphase in die Arbeitsphase. Da haben wir auch eine ganz spannende Zeichnung zu. Muss man sich ein bisschen vorstellen wie ein Kleeblatt. Und in diesem Kleeblatt ist in der Mitte ein Quadrat. Verrate uns, was hat es damit auf sich?
Genau. Also dieses Quadrat soll die Schulteranhebung mit dazu nehmen. In dem Moment, wo ein Pferd jetzt diese Volten mit den Stellung- und Biegungsthemen und geradeaus wieder mit Stellung hatte, habe ich ja eine schöne Dehnung der Außenseite im Anspruch und habe das innere Hinterbein noch aktiviert. Aber ich hätte jetzt gern die Grundgelenke mehr angefragt, weil vieles machen die Pferde aus den unteren Gelenken, aus dem Kapalgelenk und aus dem Sprunggelenk und Fesselgelenk und versuchen da so ein bisschen zu kompensieren, gerade wenn der Reiter drauf sitzt. Und jetzt um die Mechanik der Knie und Hüfte und auch der Ellenbogenbereiche zu bekommen, ist es manchmal ganz gut, liegt was auf dem Boden, aber nichts Hohes. Weil wenn es wieder zu hoch ist, dann reißen sie die Beine hoch und dann wird der Rücken wieder fest. Deswegen arbeite ich oft mit Halblatten. Also diese Latten, die man eigentlich an die Zäune nagelt. Eine Stange, die in der Mitte durchgesägt ist.
Oder gingen auch Dachlatten?
Dachlatten sind zu kantig, weil ich habe es auch schon mal gehabt, dass in dem Moment, wo ein Pferd jetzt abrutscht, zum Beispiel drauf tritt, rutschen die ja runter. Und eine Dachlatte ist ja rechteckig, ja, die ist rechteckig, ne? Die hat ja Kanten. Und wenn diese Halblatten sind da perfekt, weil die können sich an den Fesselträgern nicht wehtun, die rollt nicht weg, die Stange, sodass sie dann eben sich vertreten oder nachtreten können und die bleibt vor allem immer liegen.
Aus Sicherheitsaspekten, denn natürlich eine super Sache, aber wie kommt man an diese Halbstangen?
Kosten 3 € im Baumarkt. Also ist gar kein Problem. Also ich habe die jetzt hier bei uns im Landhandel gekauft oder da, wo man eben auch Zäune baut. Wir haben nämlich noch altertümliche Holzzäune. Deswegen kam ich überhaupt da drauf, weil ich hatte nämlich gar keine runden Stangen am Anfang. Ich hatte nur diese Halblatten. Und das war dann perfekt, weil ich habe gemerkt, klar, wenn die noch fest sind und noch nicht richtig locker sind, machen die zwar wahnsinnig viel aus der Schulter, aber die kommen hinten noch nicht nach. Und dann treten die oftmals auf die Stange und die hauen sich dann zwischen die Beine. Und das ist mit den Halblatten überhaupt nicht der Fall. Da rutschen sie einfach drüber oder klocken gegen und kommen aber rüber.
Dann kommen wir nochmal zurück zu unserem Quadrat, was wir hier jetzt also aus Halblatten aufgebaut haben. Also du hast gerade gesagt, du möchtest damit halt das Pferd noch in anderen Teilen mobilisieren, wie Schulter und Ellbogen, Knie und Hüfte, eben dadurch, dass das Pferd darüber tritt. Welchen Effekt hat das noch?
Wir haben eine Möglichkeit, um an dem Gleichmaß zu arbeiten, denn die Stangen liegen ja so bündig zueinander, wie sie lang sind. Deswegen müssen die auch immer gleich lang sein. Man kann jetzt nicht zwei lange und zwei kurze nehmen, dann hat das Pferd Probleme mit den Abständen. Dann wird das zwar auch eine interessante Aufgabenstellung, aber nicht der Kern, den ich jetzt hier wollte. Also hier geht es darum, dass ich das Abwenden und geradeaus ja schon geübt habe mit den Pylonen am Anfang. Und wenn ich jetzt in der Mitte über die Latte gehe, dann habe ich halt den Ansatz, dass das Pferd hinguckt, was da liegt, den Oberarm hochhebt, also die Schulter höher vornimmt und dann mit dem Hinterbein auch nachtreten kann. Und das ist eben eine Sache, die übers Gleichmaß geht und ich kann den Schritt dadurch verbessern. Wenn ein Pferd zum Beispiel ein bisschen spannig ist oder zum Pass neigt und ich lege da was auf den Weg hin, was aber wieder verschwindet, weil man geht ja nicht gleich hintereinander überweg, sondern hat 2, 3 Schritte immer wieder Platz. Dann wird das Pferd entspannter im Gleichgewicht sein und auch gleichmäßiger gehen.
Da fällt mir ein, das haben wir für die Lösungsphase gar nicht besprochen. In welchen Gangarten reitest du die Volte?
Im Schritt und im Trabe.
Und jetzt hier diese Aufgabe in der Arbeitsphase?
Auch im Schritt und im Trab.
Im Galopp wäre zu schwierig oder zu klein oder?
Ist dann schon mehr als Arbeitsphase. Also klar, kann man machen, ist ja auch wie ein In-Out. Würde ich jetzt aber, wenn man schon die Begrenzung sieht von den Seiten, ist es ziemlich eng. Ich würde das dann auf dem Springplatz, kann man das machen, wo mehr Platz ist, da geht das. Aber es macht dann auch keinen wirklichen Sinn, wenn man jetzt abgewendet gerade über etwas drüber galoppiert. Ich habe auch einen Übungsablauf, wo ich das mit einbaue, wo ich über Stangen galoppiere. Aber hier wird es halt richtig einladend, dass das Pferd drüber springt. Und ich will nicht, dass das Pferd rüberspringt, sondern ich möchte ja, dass der Rücken locker bleibt. Natürlich gibt es welche, die haben da auch einen Spaßfaktor. Wenn sie Stangen sehen, springen sie sowieso schon oder auch Latten, was auch immer auf dem Boden liegt. Dann ist es nicht negativ zu sehen, aber in der Regel, wenn ein Pferd über eine Stange springt und es vorher entspannt, dann kann es auch eine Verspannung sein in der Lende, die es dann lösen möchte. Und dann würde ich aber lieber über einen anderen Aspekt gehen, weil viele Reiter auch ängstlich sind und dann Schreck bekommen, wenn plötzlich das Pferd darüber springt.
Okay, das muss dann ja auch nicht sein. Ist dann ja auch nicht im Sinne des Erfinders womöglich, ne?
Nö, im wahrsten Sinne des Wortes.
Für den Reiter ist das ja auch schon eine hochkoordinative Angelegenheit, die er da bewältigen muss, oder? Weil wir reiten ja quasi durch dieses Quadrat viermal kleine Quadrate. Das ist jetzt sehr untechnisch gesprochen. Kann man das noch besser
Genau.
beschreiben mit der Kleeblattfigur?
Es ist ja noch keine Volte dabei. Also es gibt das Ganze noch mit der Volte. Das ist jetzt ja der Einstieg. Aber es geht darum, dass wir eigentlich erstmal nur das geradeaus überweg machen und noch nicht großartig weitere Bereiche mit in den Fokus haben. Weil mir ist die Außendehnung wichtig und das Anheben der Schultern, das Anheben der Grundgelenke. Das ist die Arbeitsphase. Ich könnte dann lieber aus dem Kleeblatt rausgehen und das zum Beispiel dann auswerten, indem ich anfrage, wie sieht es aus mit Tempowechsel, zulegen, einfangen oder auch mit Seitengang anfangen, Schulter herein, daraus auf die freie Linie und zulegen. Das ist eine Arbeitsphase, wo ich wirklich ziemlich stark auf die Grundgelenke und die Bänder und Sehnen eingehe.
Die beiden Aufgaben, die wir jetzt besprochen haben von dir, die auch in unserem Heft sind, sind beide vom Niveau her einfach bis mittel.
Genau.
Und dann könnte man natürlich an den Teil der Arbeitsphase, je nach Niveau des Pferdes, dann noch weitere Aufgaben anschließen, oder?
Richtig. Also man könnte sich das auch, wenn man das jetzt so sieht, wie es hingelegt ist, könnte man ja zum Beispiel die Stangen sogar auf den oberen Bereich schon hinlegen und die Hütchen für die Kreise auf den unteren Bereich. Und ich kann auch immer wieder zurück. Ich könnte dann von den Stangen wieder zurück in die Volten gehen und kann dann natürlich mit den Volten auch variieren, indem ich da noch die Sanduhr dazu nehme. Also es sind ganz viele verschiedene Übungen, die ich noch im Laufe der Zeit entwickelt habe, die da reinpassen, die man sehr schön mit einbauen kann, die auch immer wieder neu gefüllt werden können mit anderen Abläufen. Ob das jetzt Seitengänge, Gangwechsel oder auch einfach erhöhte Anforderungen an Tempiwechsel sind.
Denn verrat uns jetzt bitte noch, was ist denn die Sanduhr?
Die Sanduhr sind zwei Hütchen, also zwei Pylone, die sich gegenüberstehen. Tun sie ja, wenn sie im Quadrat liegen, sowieso immer zwei. Und normalerweise, wenn man jetzt von einem Pylon zum anderen reitet und den Handwechsel macht, dann hat man immer eine 8 im Kopf. Das ist aber jetzt keine 8, sondern man reitet am Pylonen eine halbe Volte und reitet dann diagonal zum anderen Pylon rüber und macht wieder eine halbe Volte. Und dann sieht das so ein bisschen aus wie eine Sanduhr.
Ich merke gerade, ich bin ein sehr visuell veranlagter Mensch. Das würde ich jetzt gerne aufgezeichnet sehen. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich geht das auch, denn ich habe vor mir liegen dein Buch, was du geschrieben hast. Kreative Stangenarbeit, die natürliche Balance finden, ein Übungsbuch, The Easy Way. Und wo du im Grunde genommen, korrigier mich, wenn ich falsch liege, eigentlich nur mit solchen Übungsreihen arbeitest. Und auf diese Art und Weise und auch immer mit viel Material arbeitest, ja, also seien das, dass nun irgendwelche Markierungen sind oder Pylonen oder diese halbrunden Stangen eben. Warum? Was macht das für dich so praktisch?
Im ersten Moment sieht das natürlich nicht praktisch aus, wenn man so viel braucht. Aber eigentlich braucht man nicht viel. Es ist nur so, dass viele Pferde es einfacher finden, wenn sie sehen, wo sie rum- oder rüberlaufen müssen und wenn der Reiter mehr fokussiert tätig sein kann. Weil in der heutigen Zeit habe ich jetzt gemerkt, die letzten 10, 15 Jahre ist es richtig schwierig geworden, Unterricht zu geben oder Anweisungen zu geben, die nachhaltig sind, weil die Leute sich sehr schnell ablenken lassen. Die Zeit, das ganze Leben ist ja viel schneller geworden und auch, also die Leute lassen sich viel mehr ablenken und sind nicht mehr so im Hier und Jetzt mit ihrem Pferd. Und das Pferd hat das aber nicht, das Thema. Überhaupt nicht. Das ist immer im Hier und Jetzt. Und das ist auch immer genauso wie vor 10 Jahren sind die auch noch da. Und die benehmen sich auch nicht anders. Also zumindest habe ich nicht das Gefühl, dass die sich großartig anders benehmen, wenn ich jetzt mit ihnen arbeite. Und die sind auch immer noch in der gleichen Phase der Zuwendung, wenn man mit ihnen was machen möchte. Währenddessen die Menschen doch durch das Telefon, Handy, alle möglichen anderen Sachen, andere Leute oder wenn es schwierig wird, sehr abgelenkt sind. Habe ich jetzt was liegen in der Bahn und sie kriegen einen Plan, dann sind die plötzlich ganz anders fokussiert. Und ich habe sie dann auch wirklich 20 Minuten fast immer voll auf Sendung. Und wenn ich sie nicht auf Sendung habe, dann mache ich vielleicht mal ein paar doofe Witze oder ich mache dann auch Übungen, wo die da plötzlich sagen, das geht doch gar nicht, wenn zum Beispiel der Handwechsel verkehrt rum ist oder so. Und daran merke ich, ah, da ist noch jemand dabei. Super. Nee, du hast recht. So geht das gar nicht. Müssen wir anders machen.
Das heißt,
weil ich
also,
möchte ja, dass sie davon was mitnehmen.
Das heißt, dein Hauptthema ist dann tatsächlich der moderne Reiter, der sich überhaupt nicht mehr komplett aufs Pferd einlassen kann, weil er so viele mit so vielen anderen Dingen den Kopf voll hat und dieses visuelle Arbeiten mit Gegenständen hilft dann, die Leute runterzuholen?
Ja. Es ist tatsächlich so, dass sie auch eine Vorbereitung haben und dass sie was hinlegen oder sagen, ich habe schon mal was hingepackt und ich habe schon mal was angefangen. Die Bereitschaft, was zu machen mit dem Pferd und dem Menschen zusammen, die ist eine ganz andere Qualität. Weil die kommen in ein Frage-Antwort-Spiel. Dadurch, dass die Pferde auch gar nicht mehr so hektisch werden können oder auch so lauffreudig sich zu entziehen, sagen wir mal so. Also Pferde, die jetzt immer weggelaufen sind, zum Beispiel unterm Reiter oder die gebockt haben oder zur Tür gerannt sind, weil das planloses Arbeiten in der Sandkiste war, die werden plötzlich interessierter an dem ganzen Thema. Und das macht natürlich viel mehr Freude für beide. Da muss man auch gar nicht mit viel Belohnungsbereichen arbeiten, also nicht viel Kekse reinstecken oder sowas, weil man ja auch berücksichtigen muss, jedes Mal, wenn ich einen Keks reinstecke, muss das Pferd dazu ja stehen. Und eigentlich belohne ich ja immer das Stehen und nicht die Aufgabe. Es ist ja ganz schwierig, ein Pferd wirklich in der Lektion wirklich zu belohnen. Da müsstest du ja in der Pirouette, während der Pirouette kurz vor Ende den Keks reinwerfen können. Wenn man das kann, ist super. Aber man kann auch das Stehen hinterher belohnen, aber es ist das Stehen, also das Abbrechen der Übung eigentlich das, was belohnt wird für die Pferde. Ist auch in der Regel immer gut, weil die Leute sollen ja auch Sicherheit haben, dass das Pferd dann stehen bleibt, wenn es sich gut fühlt.
Es sei denn, man lobt mit der Stimme.
Auch habe ich aber auch schon oft, dass die dann auch stehen bleiben wie ein Fels in der Brandung, weil es war ja gut. Denn irgendwann steckt man doch mal einen Keks rein und die verbinden dann halt das, weil du sagst ja, du gibst ja nicht den Keks wortlos, sondern du sagst fein, gut gemacht, feiner und dann steckst du den Keks rein und dann wird natürlich nur von oben fein, gut gemacht, also bremsen die genauso. Aber ja, du hast recht, natürlich geht es mit der Stimme noch extra ein bisschen zurückzufahren, dass man vielleicht ein bisschen kraulen am Hals kann, von oben auch, aber es ist ja auch in Ordnung. Also ich habe damit kein Problem mit Keksen. Wenn die mich beißen, höre ich damit auf sofort. Also dann ist natürlich zu viel. Aber dann merkt man auch, dass das Pferd im Stressfaktor ist und eigentlich immer nur essen möchte, um sich zu entspannen wieder.
Aber du hast natürlich recht, diese Feinbremse kenne ich von Mr. P. auch. Einmal zu viel fein gesagt und dann ist die Stunde zu Ende. Er trabt dann auch gerne mit mir mal zu der Aufstiegshilfe bzw. Abstiegshilfe nach dem Motto: Guck mal, ist doch jetzt in Ordnung, oder?
Aber finde ich auch okay, weil damit bist du in der Interaktion. In dem Moment signalisiert er dir, ey, ich weiß was, das gefällt dir doch auch. Und entweder sagst du dann, ja, ich sitze mal eben ab, aber du kannst auch wieder aufsitzen und dann weiterreiten. Wo ist das Problem?
Ich glaube, wenn ich das einmal mache, stehen wir nur noch vor dieser Aufstiegshilfe. Dafür ist er einfach zu kreativ. Immer in deinem Buch ist auch eine Übung drin, die finde ich sehr schön. Nein, nochmal anders, nochmal einen Schritt zurück. Du hast gesagt, man braucht eigentlich gar nicht so viel, um diese verschiedenen Übungen alle zu reiten. Zähl doch mal so ein bisschen auf, was man so braucht.
Wenn ich jetzt an Hilfsmitteln ausgehe oder
Genau.
meinst du jetzt generell so
Nee, nee, an
an...
Hilfsmitteln. Also was weiß ich, vier Stangen, drei Pylonen.
Ach so, ja, also es geht im Prinzip schon darum, dass man natürlich was haben muss. Also eine leere Halle, da kann ich mir jetzt keine Latte aus der Bande rausbrechen und dann was zu machen. Das geht natürlich nicht. Aber viel liegt ja rum. Also ich habe jetzt gerade in einem Reitstall die Situation gehabt, da haben sie die gesamte Ausrüstung einfach verkauft, weil der Besitzer gewechselt hat. Und wir standen plötzlich vor Plastikkanistern, wo, glaube ich, irgendein Düngemittel drin war, abgeknabberte Hütchen und Besen.
Okay.
Ja, jetzt haben wir, okay, dann müssen wir jetzt irgendwie. Und ich wollte unbedingt mit diesem Andalusia in dieser Seitengang-Thematik und ich brauchte unbedingt eine Stange, egal wie. Ich musste irgendwas haben, er musste irgendwo rübergehen. Aber er ging halt nicht über ein Stück Schlauch oder so, das wäre nicht gegangen. Also ein Gartenschlauch kann man das auch nehmen, aber das war zu wenig. Also habe ich zwei Besen genommen und die zusammengelegt, sodass in der Mitte es ein bisschen höher ist und rechts, links die Besenbereiche waren und diese abgeknabberten Hütchen und eben die Kanister und wir haben eine total lustige Stunde gehabt, weil der natürlich auch immer hingeguckt hat, was ist das denn? Das ist ja nichts Normales. Also man kann aus vielen Sachen was machen, wenn man einen Plan hat, was man will. Und das ist für die Leute auch immer wieder spannend.
Also wenn wir jetzt nicht vor der Situation sind, dass der alte Stallbesitzer alles Material verkauft hat, was wäre denn das Ideal, was du oder was hast du als Ideal zu Hause, wenn du zu Hause Unterricht machen würdest? Was wäre
Also
so deine Wunschvorstellung?
ich habe meine Halbplatten, die ich mittlerweile auch schon mitnehme, weil ich mir einfach welche gebaut habe, die ich zu auseinanderklappen kann, wenn ich die mitnehmen kann. Sonst kriege ich sie nicht ins Auto. Aber viele haben, wie gesagt, diese Latten. Es gehen auch normale Stangen, also normale Springstangen gehen auch. Dann Hütchen in allen Variationen und auch solche Male, die man auf den Boden legen kann, die kommen aus dem Fußball. Die sind ganz wabbelig, dass man den Leuten klar machen kann, wo sie hingehen sollen. Oder von Ikea solche Sitzkissen, die kann man auf den Boden legen, da können die Pferde drauf treten, da tun sich nichts. Wenn man am Boden arbeitet, damit die Leute erstmal verstehen, von wo bis wo sie laufen müssen, damit das Pferd nicht an ihnen vorbeirennt, wenn man am Boden jetzt arbeitet. Und das sind eigentlich so meine grundlegenden Sachen. Und wenn ich dann später ein bisschen mit Springen noch machen möchte, dann mag ich ganz gerne diese Plastikblöcke oder eben auch Springständer.
Also das heißt, alles im Allen ist es eigentlich gar nicht so furchtbar viel, was man braucht. Gerade diese Halbplatten kann man dann auch ganz gut verstauen, denke ich mal. Pylonen oder Hütchen nehmen auch nicht so furchtbar viel Platz weg. Also eigentlich nicht so viele Ausreden, dass man es nicht machen kann. Du hast in deinem Buch auch geschrieben, wenn ich das noch ergänzen darf, man kann zur optischen Markierung auch Eimerdeckel nehmen oder Frisbee-Scheiben, ne?
Genau, richtig. Also alles, was eigentlich da ist auch. Also es darf nur nicht für die Pferde gefährlich sein. Und bei Frisbee-Scheiben ist es manchmal so, wenn doch ein Pferd mal drauf tritt, es gibt welche, die splittern. Und auch diese Pinkeltöpfe zum Beispiel, die splittern leider auch. Also die sind nicht so, haben nicht so viel ekligen Weichmacher. Die brechen gleich weg.
Eine Übung in deinem Buch mag ich besonders, wobei ich sagen muss, wir werden dein Buch auch in unserem Shop aufnehmen, weil das gefällt mir wirklich gut. Da sind nämlich nochmal ganz viele Anregungen drin, was man alles machen kann, wie man es machen kann. Ist quasi eine tolle Ergänzung zu unserem Heft, auch wenn dein Buch zugegeben früher da war als unser Heft. Und eine Übung mag ich sehr,
Danke.
nämlich das Haus vom Nikolaus. Verrat uns, was steckt dahinter, hinterm Haus vom Nikolaus?
Das Haus vom Nikolaus ist eine Entwicklung von einer Turniergruppe von ganz vielen Kindern von 8 bis 18 Jahren, die ich in den 90er Jahren unterrichtet habe. Da haben wir uns mehrmals in der Woche getroffen und haben uns mit verschiedenen Pferdetypen von Pony bis zum Großpferd uns mit Turnieraufgaben beschäftigt und haben natürlich auch Springen im Programm gehabt. Und irgendwann gingen mir da Ideen aus, beziehungsweise die Ideen gingen nicht aus. Ich hatte einfach keine Lust mehr, immer über Stangen überwegzulaufen, die hintereinander lagen, um die Pferde vorzubereiten, über den Sprung zu gehen. Und da wir ja verschiedene Altersgruppen in den Gruppen immer drin hatten, also ein 18-Jähriger macht mit einem 12-Jährigen was zusammen und Pony und Pferd ist in einer Gruppe, musst du ja auch von den Abständen immer ein bisschen variieren. Das heißt, ich musste immer umlegen und hin und her schieben und da habe ich gesagt, ich würde mal eine Stangengeschichte machen, wo ich jetzt immer nicht umlegen muss. Und dann habe ich den Kiddies gesagt, wisst ihr was, leg doch einfach mal irgendwas in die Mitte. Hier sind die ganzen Stangen, 6 Stück, pack mal irgendwas hin. Nee, 8 Stück. Hatten sie. Und dann haben sie das Haus vom Nikolaus dahingelegt, auch mit dem Kreuz in der Mitte, was ich dann rausgenommen habe, weil es wackelte und weil ich auch da nicht wusste, wie wir das machen sollen. Ich habe jetzt im Laufe der Zeit später eher einen Grill angebaut noch und eine Garage und ne, also das hat sich
Ja,
dann
aber lass uns
entwickelt.
noch mal kurz zum Haus vom Nikolaus kommen, weil das ist ja das, was wir aus Kindertagen noch kennen, ne? Dass
Genau.
man das Haus vom Nikolaus zeichnet. Es ist unten also ein Quadrat und oben ein Dreieck. Das ist erstmal die Grundform vom Haus vom Nikolaus.
Genau. Und jetzt ist es so, dass ich das, dass wir ja, was wir jetzt in die Arbeitsphase hingelegt haben, zum Beispiel, das ist der Torso vom Haus vom Nikolaus. Dieses Quadrat ist schon der Anfang und das Dreieck, also das Dach, wird auch schon extern bearbeitet in Übungsabläufen und dann wird es irgendwann zusammengebaut. Weil auch das beinhaltet immer wieder den Takt und das Gleichmaß zu fördern, die Anlehnung abzusichern, die Grundgelenke zu fördern, sich zu heben, Ruhe zu bewahren. Und auch im Gleichmaß in den Themen zu bleiben, mit Volte geradeaus, also abwenden gerade oder eine Volte zu machen.
Also das musst du mir jetzt nochmal erklären, weil ich nicht verstanden habe, was du mir damit sagen willst, dass das noch nicht ganz zusammen ist und erst später zusammengefügt wird. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Es geht ja immer mit verschiedenen Abläufen. Man sieht jetzt ja auch hier schon bei dem Quadrat, dass es was im Buch ist, im Heft ist, dieses Quadrat, dass man immer nach einem gewissen Schema läuft, immer nur auf einer Hand zum Beispiel startet. Und das Haus vom Nikolaus, wenn es hingelegt ist, wird auch immer nur von einer Seite erstmal bearbeitet. Wir bearbeiten also nur eine Seite nach einem ganz gewissen Ablauf. Und den lernen die Pferde auch relativ schnell, interessanterweise auswendig. Die Leute manchmal nicht. Das dauert länger, bis die das raus haben. Man reitet also von unten nach oben das Haus, von der Türschwelle über die Regenrinne, durch den Kamin, dann geht man über die Seitenwände und dann über das Dach. Und da ist es dann das Ende und dann kann man noch runtergehen über die Hausecken unten nochmal rechts und links und startet dann wieder das Ganze von der anderen Seite.
Und du hast das auch sogar erweitert, ja? Mit einem Grill, eine Garage. Wie darf ich mir das vorstellen?
Genau. Ja, diese Grill- und Garage-Thematik, macht total viel Spaß, wenn man draußen am Springplatz ist oder eben mehr Platz hat noch, dass man das wirklich komplett auseinanderlegen kann und dann auch noch mit Rauch rangehen kann, dass aus dem Kamin auch noch Rauch geht. Da stellt man dann Pylonen mit hin und hat einen Slalom noch mit dran, sodass man wirklich einen richtigen Roundabout hat, wo du nachher alle Themen bearbeitet hast mit deinem Pferd und auch alle drei Grundgangarten gearbeitet hast.
Und das Ganze gibt sogar noch das Haus vom Nikolaus mit Rauch.
Genau, diese Pylonen, die man dann dran macht. Dann kannst du den Slalom noch mit einbauen. Das heißt, du gehst einmal von unten nach oben durch und kommst wieder Nikolaus durch den Rauch wieder zurück durch den Kamin.
Das hört sich auf jeden Fall nach einer ganzen Menge Spaß an, aber auch nicht unanspruchsvoll, um es mal vorsichtig zu formulieren, oder?
Auf jeden Fall. Danke. Ja, es ist so. Also die anspruchsvolle, jeder hat ja ein anderes Thema als für seinen Anspruch. Also viele sind schon froh, wenn sie über die Stange traben können. Dann gibt es welche, die wollen ein bisschen mehr Tempo haben. Und dann gibt es welche, die sagen, ja, beim Springen zum Beispiel, mein Pferd, das zieht die ersten 2 Sprünge gut an und dann kann ich nicht mehr bremsen. Dann macht er seinen ganzen Kram da völlig alleine im Parcours. Und das Haus vom Nikolaus nimmt das Ganze ein bisschen zurück, denn du kannst das auch springen. Also ich habe das Haus vom Nikolaus auch als Sprunggarten, wo man dann eben mit kleinen Höhen erstmal arbeiten kann, In-Outs zu machen, auch mit Biegungen zu arbeiten. Viele Menschen verlieren ihre Angst davor und viele Pferde entdecken wieder das Hinhören zum Menschen, weil er tatsächlich auch helfen kann, wenn es links oder rechts rum weitergeht. Nicht, weil man das Pferd stören möchte, weil gerade bei In-Outs sollte man möglichst natürlich nicht stören und treiben und bremsen oder so, weil da sind die ja im Flow und im Fluss. Aber generell, wenn man ein Pferd hat, was nach ersten 2 Sprüngen plötzlich heiß läuft, dann kannst du es mit dem Haus vom Nikolaus relativ gut wieder bremsen, weil die Umrundung von unten nach oben geht, durch den Kamin durch galoppiert, dann zur Seite abwendet, ist ja immer noch immer eine Galoppsituation, hat dann auf jeden Fall immer die lange Seite wieder zum Bremsen vor der Nase, wenn es den nächsten In-Out macht. Und dann habe ich eine längere Strecke, wo ich lösen kann, wieder aufnehmen kann. Insofern ist der Anspruch schon gut gegeben, als auch in dieser Arbeitsphase ein Pferd wieder zu sich zu holen, ohne rumzerren zu müssen. Weil das Pferd natürlich den Ablauf vorher vom Boden auch kennt. Das heißt, die fragen dann schon von alleine an. Es geht doch jetzt links rum und dann müssen wir jetzt darüber und hier und da ist dann eine Pause. Und in dem Moment kann ich intervenieren und sagen, ja, stimmt, aber wir können ja jetzt mal kurz bremsen oder machen mal ein bisschen schneller oder wir reiten nochmal außen rum und machen dann erst gehen dann erst in den Ablauf, sodass ich wieder in die Steuerung richtig reinkomme.
Für die Pferde die Sache auch einfach interessanter machen, damit sie auch wieder zuhören.
Auf jeden Fall.
Was ich sehr schön finde an deinem Buch, an diesem Übungsbuch, ist, dass alle Übungen theoretisch an der Hand, an der Longe und unterm Reiter gemacht werden können. Ist das richtig oder zu verkürzt?
Das ist mir besonders wichtig. Ja, ist mir besonders wichtig, damit man wirklich von unten vorbereitet aufsitzen kann und nachreiten kann. Denn es ist oftmals so, dass man am Boden nachher gemerkt, das flutscht jetzt richtig gut und jetzt habe ich nichts dabei. Also jetzt, ich habe jetzt keine Trense mit, keinen Sattel. Ich setze mich einfach rauf und reite im Schritt das nochmal durch. Und dann ist es tatsächlich total problemlos möglich, auch Pferde, die normalerweise jetzt nur mit Gebiss und Sattel laufen, die dann einfach mit einem Strick an der Hand, also einen Strick in der Hand, eine Seite bedienend, dass alles im Schritt nochmal durchgehen, dann drehst du den Strick auf die andere Seite und machst das zur anderen Seite nochmal. Und dann hat man noch ein ganz anderes Bindungsgefühl zu seinem Pferd auch.
Das hört sich sehr spannend an. Was ich auch sehr schön finde, dadurch, es sind in Anführungsstrichen nur 15 unterschiedliche Übungen, die du darstellst. Aber dann können wir das quasi mal drei nehmen, weil man kann es am Boden, an der Hand oder an der Longe oder unterm Sattel machen. Und du tust vorab in deinem Buch natürlich noch erklären, worauf die Idee The Easy Way basiert. Das haben wir eben ja schon besprochen, dass du eben keine neue Reitmethode hier entwickeln willst, sondern im Grunde genommen für Pferd und Menschen ein System gefunden hast oder beschrieben hast nochmal zusätzlich, wie man sich besser aufeinander konzentrieren kann?
Nö, ist perfekt. Hört sich sehr gut an. Was noch dazu kommt, ist, dass ich das Treiben komplett weggenommen habe. Ich treibe das Pferd nicht mehr, sondern ich aktiviere es. In dem Moment, wo ich mit Hilfslinien arbeite, kann ich ja auch mit meinen Schenkeln ganz anders arbeiten, um Hinterbeine zum Beispiel mehr zu bewegen. Also, dass ich wirklich sage, wenn mein Bein jetzt kommt, möchte ich das Bein jetzt und nicht, ich schieb dich weg. Sondern ich aktiviere mit meinem Schenkel das Bein. Und wenn das nicht geht, brauche ich nicht mehr reinbohren, weil dann schiebe ich es nur weg, dann versucht das Pferd sich zu entziehen. Dass die Leute ein bisschen mehr Feingefühl wieder bekommen, ihre Pferde nicht irgendwo hinzutreiben, sondern sie gemeinsam in die Richtung zu bewegen.
Das ist ein so schönes Bild. Ich finde, das können glatt schon die Schlussworte sein. Regina Johansen, ich bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das alles zu erzählen. Man findet dich auch im Internet. Wie ist deine Homepage-Adresse?
www.regina-johansen.de.
Und wir werden dein Buch auf jeden Fall in unserem Shop aufnehmen, weil es gefällt mir einfach sehr gut. Und die Ideen dahinter finde ich auch sehr schön. Danke für deine Zeit. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Enjoy life. Bis bald.